Ich würde gerne Psalm 23 lesen.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröste mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Psalm 23.
Ich habe so eine Zeichnung gemacht, letztes Mal, kurze Kroki. Und Psalm 18 ganz fest mit 1. Samuel 16 und folgende zu tun hat. Und der Psalm 23. Gott ins Gleiche. Der hat ganz fest David mit Samuel 16 und folgende, aber viel mehr noch, Samuel 16 und folgende ist so der geschichtliche, der historische Hintergrund. Wo kam der Schreiber her? Was hat David erlebt? Was ist der Background? Und dann geht's ins Neue Testament bis hin zur Offenbarung. Finden wir immer wieder Worte vom Hirte, vom Psalm, von Jesus und vom Herrgott. Also wenn ich Psalm 23 lese, dann kommen mir immer wieder ganz, 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 ganz viel Verse vom Neuen Testament in Sinn. Und ich gehe zurück zu 1. Samuel 16 folgende und sehe dort den geschichtlichen Hintergrund. Psalm 23, was ein wunderbarer Psalm. Oftmals liest man den ja im letzten Lebenabschnitt, im Sterben. Bedeutung wird dem sehr viel zugemessen. Und ich selber habe den Psalm 23 zweimal hautnah erlebt. Da möchte ich aber nachher zukommen. Interessant ist, David spricht hier in der Gegenwartsform. Der Herr ist mein Hirte. Bums. 2 und 2 ist 4. Wie eine Wahrheit. Der Herr ist mein Hirte. Das ist ganz selbstverständlich für ihn. Das tönt auch so. Gott ist mein Hirte. Und das mein. Mein Gott, mein Hirte. Das ist das Persönliche. Vielleicht mögen sich die älteren Generationen erinnern und vielleicht auch die jüngeren, wenn sie bei ihren Großeltern im Schlafzimmer kamen, gab es oft ganz vielmals das Bild von der Schafe, vom Hirte, meistens in einem Glasrahmen eingefasst, hing dort über dem Ehebett. Der eine oder andere mag sich wahrscheinlich erinnern, jüngere Generationen wären das nicht mehr so häufig, das hängt man heute. Nicht mehr so auf, aber ich möchte es nahelegen, wenn ihr irgendwo so ein Bild findet, einfach aufhängen und dran denken, der Herr ist mein Hirte, und wenn es nur so groß ist. Der Schinken in Form von Bild, oder? Dieses riesige Bild, das hing auch bei meinen Großeltern über dem Ehebett. Und ich werde es nie vergessen, es war nicht besonders schön. Es war nicht schön von der Farben her, oder? Es war auch nicht besonders kunstvoll. Es war wahrscheinlich sogar ein Druck. Es war noch in Glas und manchmal, wenn so ein bisschen Staubflocken drauf waren, dann war es überhaupt nicht armächelig zum Lorge. Aber es war mega bedeutig. Und meine Großeltern haben das Bild geliebt, das weiß ich. Meine Großeltern haben sich mit dem verbunden und haben gesagt, das Bild, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist unser Hirte, übers Ehebett. Was für eine Attraktion in unserem Dorf für uns Kinder damals, wenn die riesengroße Schafherde mit den 3 Hirten, mit den Schäferhunden, Border Collies gab es damals noch nicht so fest bei uns, mit dem alten klapprigen VW-Bus am Ende, wo der Besenwagen war, wo die Lämmli gesammelt hätte, wo Hände mehr laufen möge, was für eine herrliche Attraktion für uns kleine Gofe, dort vor dem Hus zu stehen und die Hunderte von Schafen auf der Bundesstraße vorbeilaufen zu sehen. Megabild. Da hat jeder Lastwagen, jeder Reisebus, alle haben rechts ranfahren müssen, die haben einfach Vortritt gehabt. Heute finden wir das nicht mehr. Wir sehen vielleicht noch so ein paar Schöfli-Herde da, so 50, 60 Stück, da hat es Alteri am Flughafen, wo da die Weiden sauber halten und auf der anderen Seite, wo die Störche noch umbenannt sind, in diese nassen Wiesen. Die Zeiten, dass wir die Schafe so richtig erleben, die sind eigentlich vorbei. Umso mehr freue ich mich, dass meine liebe Tochter Deborah und Martin 5 Walliser Schwarznasenschafe haben. Wo sie denn dran sind, die Herde immer zu vergrößern. Ich bin mal gespannt, was da in 30 Jahren ist, wie groß sie werden. Die Zeiten mit den Schafen, die sind leider vorbei. Und diese Bilder, wo Jesus, wo der Herrgott, wo die Psalmist braucht, die kennen wir gar nicht mehr so. Uns fällt das richtig schwer, dort einzutauchen. Und darum hoffe ich mit der Predigt, so ein paar Sachen aufzuarbeiten oder klarzustellen. Kein Wenn und Aber, so ist es, sagt David, der Herr ist mein Hirte. Und David weiß, wovon er spricht, war er doch selber jüngster Sohn vom Isai, selber Hirte. Der David war so in seinem Hirtenjob als jüngster Sohn verwurzelt, dass er fast vergessen wurde, als König zu salben. Also er wurde fast vergessen. Sie haben überlegt, ja, wer könnte denn damals der sein, wo jetzt noch als neuer König gesalbt wird, welcher von diesen Söhnen? Und dann kommt dem Isai noch im Sinn, halt, da habe ich ja noch einen, der Jüngste der Straußen bei den Hirten. Und das ist der, wo zum Schluss gesalbt wurde. Er kannte, er war mit Herz und Blut dabei, er kannte den Beruf des Hirten mit allen Kniffen, Gefahren bis ins Detail. Und umso besser kann man den Psalm verstehen und begreifen und ergreifen, wenn wir im Hinterkopf behalten, dass der Schreiber selber Hirte war. Da geht gern vergessen. Der war selber Hirte, der weiß, wovon er redet. Das ist so ähnlich wie ein Ingenieur, wo ein Gedicht schreibt. Da wird nur schwierig. Es sei denn, er hat früher Literatur studiert. Also der Hirte David, der weiß, wovon er redet. Und ihm sind alle Freuden und Problematiken beim Verfassen des Psalms präsent. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das Wohlbefinden, die Gesundheit, die Größe einer Herde steht und fällt mit dem Charakter, Fleiß, Qualität und Arbeit eines Hirten. Einen schlechten Hirten, zum Beispiel einen Mietling, wie es im Johannes heißt, jemand, wo einfach den Job kriegt als Hirte, dem die nicht selber sind, der denkt nur an eins, ja, wann ist der Zahltag? 25. ist der bald und wann ist vierorbig? Oftmals. Aber der David sagt, ich kenne diesen Hirten persönlich. Er hat das ja rückwirkend erlebt, dass der Hirte ihn versorgt. Mir wird nichts mangeln, die Grammatiker unter uns, wo Deutsch gut beherrschen, wird auffallen, dass plötzlich die Gegenwartsform angesprochen ist. Mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, er sieht das, aber mir wird nichts mangeln und das betrifft die Zukunft. Ihm mangelt es jetzt nicht und ihm wird es auch nicht mangeln. Das weiß ich nicht, aber ich glaube und hoffe es. Und wenn ich mit diesem Glauben unterwegs bin, dann tue ich mal eine steile These aufstellen, dann weiß ich sogar, dass mir nichts mangeln wird. Also wenn ich glaube und hoffe und bin so verwurzelt im Glauben in Jesus, dann glaube ich nicht nur, dann hoffe ich nicht nur, dann weiß ich, dass mir nichts mangeln wird. In meiner letzten Predigt habe ich gesagt, das Volk Israel hat viele Erfahrungen mit Wundern über Wunder gemacht und waren doch am Motzen. Und ich glaube, wenn Gott mich bis hierher geführt hat, warum soll er mich nicht auch weiterführen? Ich weiß, mir wird es nichts mangeln. Mach's doch mal vielleicht wie ein Eichhörnchen. Ich habe uns da eins mitgebracht. Der kann jetzt zwar nichts mehr sagen. Das war am Freitag, habe ich das bei uns im Bauamt noch gesehen. Das steht irgendwo dort auf dem Schrank. Irgendwer meint, er müsste das im Bauschutt entsorgen. Wir haben das dann rausgeholt. Und mir ist das Eichhörnchen als Bild so in den Kopf gekommen am Freitag. Mach's doch wie das Eichhörnchen. Leg dir die Nüssli auf Seite. Vergrab sie. Vergrab deine Schätze. Vergrab deine Glaubensschätze. Leg die irgendwo auf Seite und hol sie dann, wenn du sie brauchst, wieder vor. Zur Ermutigung auch für andere, zur eigenen Ermutigung. Und wenn du in der Not bist, dass du etwas hast zum Greifen, denn wenn vielleicht kein Bibelgrad umeinander ist, vielleicht kein Geschwister umeinander, dass sie dir die Zusage vom Herrgott gerade denn führe hole rasch. Mir wird nichts mangeln, und das weiß ich. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Nun erklärt David, warum ihm nichts mangeln wird. Und das ist eben interessant bei dem Psalm, das sind wie Kettenglieder, wo ineinander greifen. Jeder Vers bezieht sich auf den nächsten Vers und greift ineinander. Und das ist das Wunderschöne, dass wir ja immer sagen können, die Bibel erklärt sich selber, weil ich finde jede Menge Parallelstellen auch dazu. Und das ist das Fantastische am Ganzen, wenn man denkt, über wie viele tausend Jahre die Bibel geschrieben wurde oder über wie viele hundert Jahre die Bibel geschrieben wurde, die Texte geschrieben wurden, zusammen in einem Kanon, zusammen in der Bibel das finden, und es spielt alles zusammen. Das ist für mich schon eigentlich Beleg und Maßstab dazu genug, dass Gottes Wort so wahr ist. Er weidet mich auf einer grünen Aue, führet mich zum frischen Wasser. Nun erklärt David, warum es ihm nicht mangeln wird. Weil halt immer grünes Weideland umeinander ist. Er sieht das grüne Weideland, er weiß es, und drum wird ihm doch nichts mangeln. Und der Hirte, der macht sich die Mühe, zu weiter entfernten Wasserlöchern zu laufen. Wir haben im Intro vom Gottesdienst, da wenn so die Zeituhr rückwärts läuft, habt ihr herrliche Bilder gehabt, gesehen von der Wüste. Und wenn man denn genau schaut, ja, viel Wasser war nicht umbenannt. Da hat es vielleicht einzelne Wasserpfützen gehabt, aber mit diesen einzelnen Wasserpfützen, ja, Schorf sieht das, würde gerne trinken, ist aber problematisch, weil vielleicht diese Wasserpfützen verkotet oder mit Bakterien ungenießbar oder gar gefährlich sind fürs Schaf. Der, wo die Wasserlöcher kennt, die, wo gut sind, das ist der Hirte. Das Schaf weiß es nicht, der sieht nur das Wasser. Der kann nicht analysieren und wird auch nicht analysieren, ob das gutes Wasser ist. Es trinkt einfach. Und das ist der Punkt, dass ich weiß, der gute Hirte führt mich. Der führt mich. Das ist natürlich Ring zum Säge. Hey, trinket hier, nehmet da, dort. Da haben wir es nicht so weit, da haben wir es Ring. Nein, das ist Arbeit. Da ist Arbeit dahinter. Da ist Arbeit dahinter, zu diesen Wasserlöchern, wo frisch sind, zu marschieren. Da steckt richtig Bürz dahinter. Da fließt so manche Schweißperle darab. Aber das weiß das einzelne Schaf nicht. Das merkt es auch nicht, was dahinter steckt. Es muss einfach dem Herrn vertrauen, dass er das macht. Einfach ihm nachfolge. Und immer dran denken, der ganze Psalm, der ist geschrieben zu Israel in der Wüste. Nichts in der Schweiz, wenn man rausschaut, alles grün. Der ist zu Israel geschrieben. Also wenn ich den Psalm lese, immer diesen Background, die Historie mit, dann gibt das ein ganz anderes Bild, als wenn ich es so trocken lese. Ich hoffe, ich kann euch da so ein bisschen mit reinnehmen. Für unseren Glauben dürfen wir mitnehmen, der Herr, unser Hirte, weiß, was für uns die guten Aufenthaltsorte, die guten Arbeitgeber, die guten Ehepartner, die gute Gemeinde und so weiter sind. Vertraue ich ihm, dass er mich auf die grüne Aue führt? Oder nehme ich die Abkürzung an diesem kleinen verkoteten Wasserloch und wundere mich nachher, dass es nicht funktioniert? Frage ich Gott. Gott, Jesus fragen, ihm vertrauen, ihm nachlaufen, ihm für die Führung. Wie das im Einzelnen, beim Einzelnen, das ist natürlich individuell. Der eine spürt es, der andere redet mehr mit Geschwistern, der eine bekommt es im Traum über oder durch Umstände, Visionen, Situationen. Aber wie ich an die einzelnen Orte ankomme, manchmal ist es einfach langsamer und mit Jesus unterwegs sein, ganz sicher der beste Weg. Er erquicket meine Seele und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich glaube, das erquicket meine Seele wird oft falsch verstanden. Im Hebräischen steht hier nämlich, du lässt meine Seele zurückkehren. Also wenn ich die genaue Übersetzung nehme, dann wird es heißen, du lässt meine Seele zurückkehren. Bildlich gesprochen, meine Seele ist irgendwo unterwegs und findet keine Ruhe. Und ich glaube, so verstehen wir es alle. Wie oft bin ich gedanklich, seelisch, abwesend, beschäftige mich mit allem möglichen Unsinn, nur um zu dem Schluss zu kommen, welch armer Tropf bin ich. Wer kennt es nicht, darf gern aufheben. Meine Seele, die wandert manchmal umeinander, ja. Und mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und er führt meine Seele zurück zu den Weideplätzen und frischen Wassern. Aber damit ich dorthin komme, zu diesen frischen Weideplätzen und Wassern, muss ich meinem Herrn folgen. Wie verständlicher wird Johannes 14,6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und da spüren wir auch wieder das Ende nachher vom Psalm, oder? Ich bleibe im Hause des Herrn. Niemand kommt dem Vater zu mich. Und ob ich wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Achtung, wer merkt, hier wird auch die Anrede nochmal sehr persönlich. Du bist bei mir, du Jesus bist bei mir. Das ist nicht nur der Zuspruch, wo ich im Herzen habe, sondern das darf ich aussprechen. Welches Kind hat Angst, wenn es mit seinem Vater Hand in Hand durch den Wald läuft? Niemand, kein Kind. Und ich darf euch da eine Geschichte erzählen, wo der kleine Simon, der war ungefähr 5 Jahre alt, der ist heute in Düsseldorf, der studiert Theologie. Und der Simon und die ganze Familie Adolf waren auf der Olma. Und wir haben gedacht, ja, Olma, ne, allen bekannt, Halle, die große Halle draußen noch, wo die Landmaschinen sind und dann ist ja da auch noch die Riesenkirmes. Und wir haben gedacht, ja, damit die Kinder uns nicht verloren gehen, damals wir noch kein Handy, oder? Familie Adolfs hatte lange kein Handy, haben wir die Telefonnummer, Festnetz, den Kindern auf die Hand geschrieben. Okay. Gute Idee, ne? Ich muss mal irgendwann aufs WC. Und Simon, kommst du mit? Ja, ja. Und irgendwie haben wir den dann verloren und plötzlich komme ich zurück. Margit, wo ist der Simon? Ja, der ist weg. Oh Mann. Und da in der riesen Menschenmenge. Naja, der hat ja Telefonnummer auf der Hand, oder? Ja, aber zu Hause war ja niemand. Festnetz. Okay, Simon ist weg. Und ich habe echt ein bisschen Panik gekriegt. Echt, also die Riesenkirmes und der Kleine ist weg. Ah, Mann. Und dann höre ich am Funkgerät von einem von den Securitas, ja, wir haben ihn gefunden. Gott sei Dank, kleine Bub. Ja, ja, den haben sie gefunden, Simon, ja. Dann bin ich da zu der Zentrale rein und da saß er da. Wie heißt die da? Gummibärchen essen, Cola trinken. Die haben natürlich schon probiert, daheim anzurufen auf der Telefonnummer, oder? Und Simon hat sich gefreut, dass der Papa um die Ecke kam und ich sage, Simon, mal eine Frage, hast du keine Angst gehabt? Nö, wieso? Ja, hast du wirklich keine Angst gehabt? Nein, du bist mein Papa, du suchst mich. Aussage vom Simon, so groß. Weiß nicht, 5 oder 8 Jahre, aber ist egal. Du bist mein Papa, du suchst mich. Ey, wow, da ist mir inne. Klar, oder? Psalm 23. Du bist mein Papa, du suchst mich. Du bist mein Papa, du führst mich. Du bist mein Papa, du hast mich in der Hand. Genau. Da habe ich es begriffen. Da habe ich gecheckt. Mein Vater hätte doch mich auch in der Hand. Und diese Aussage vom Simon, die ist da. Ja, ich kriege jedes Mal die Krise. Nein, ich kriege jedes Mal riese Freude, wenn ich an die Geschichte denke. Ich als Vater. Tja, und auf die schönen Weideplätze zu langen, geht es manchmal auch durch ein dunkles Tal. Israel, wir haben die Bilder gesehen, oder? Hätte aber auch Täler. Und manchmal sind aber die schönen Weideplätze mehr in der Höhe. Also muss man auch irgendwie mal durch so ein Tal durch. Tja, und um durch so ein dunkles Tal durchzukommen, ist es gar nicht so einfach. An diesen Hängen im Tal hatten die Bären und Löwen ihre Höhle. Oh, welche Angst und Unruhe hatten wohl die Schafe, wenn sie den Geruch des Jägers aufnahmen. David selber, 1. Samuel 17, sagt, kam ein Bär oder Löwe und hat mir ein Schaf geklaut, bin ich ihm nach, hab auf ihn draufgehauen, bis er losließ. Ist er dann auf mich los, hab ich ihn erschlagen. Hat David gesagt, als es da um den Philister ging. Wow. Dem hörte, dem kannst du vertrauen. Der holt dich wieder raus, der wo innen gerade bist. Der beschützt dich. Der lugt, dass du wahrscheinlich am besten erst gar nicht innen krätsch. Johannes 10 sagt, Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das war natürlich eine Anspielung und auch eine Erklärung auf das, was ihn auf Golgatha erwartet. Und so kann ich 2. Timotheus 3, 16 besser verstehen, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Rechtweisung, Besserung, Erziehung und Gerechtigkeit. Zur Lehre. Also wenn wir dieses Psalm 23 im gesamten Paket sehen, dann ist das die Lehre für uns, dass wir ermutigt sein dürfen, dass Jesus uns versorgt. Hebräer 4, 12 sagt, und da kommt wieder das Schwert, denn das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es teilet Seele und Geist und Mark und Bein und ist ein Richter der Sinne und Gedanken. Das Schwert im Tal, der Knüppel im Tal, der hat David verteidigt, das war seine Waffe. Wie cool! Wie super, wie ermutigend, das Schwert, meine Bibel, Hebräer 4 und 12, 4, Vers 12, habe ich mein Schwert heute dabei? Habe ich mein Schwert überhaupt dabei? Habe ich ein kleines Schwert im Handschuhfach, im Auto? Und ich führe nicht. Ich habe so ein kleines, leuchtend orange, passt zum Bauamt, habe ich immer, in meinem Traktor drin, im Fahrzeug, zum Lesen. Habe ich mein Schwert dabei? Oder habe ich Bibelverse im Kopf, mit dem ich mich verteidigen kann, wenn es eng wird, damit meine Seele wieder zu mir zurückkehrt? Ich habe euch versprochen, dass ich ein bisschen Bezug habe zum Psalm 23, weil ich habe zwei interessante Geschichten erlebt. Die eine Geschichte, da bin ich ungefähr 14, 15 gewesen, da bin ich bei der Fackelträger Klostermühle, das ist eine Kurzbibelschule, wo wir als Konfirmanden eine Woche waren. Und auf dieser Bibelschule waren noch andere Konfirmanden und da war ein Pastor, ein lutherischer Pastor, der hat mir erzählt, Frank, ich habe erlebt, wie durch Psalm 23 lesen jemand am Sterbebett wieder aufgewacht ist. Ich habe das als junger Bub nicht einordnen können. Heute als erwachsener Mann würde ich das glauben, würde ich sagen, Moll ist möglich, ohne Thema glaube ich. Was die Wissenschaft dazu sagt, lassen wir dahin. Ich würde auch nicht groß Werbung dafür machen, aber ich weiß, dass unser Herr Gott allmächtig ist. Und ich glaube, der Pastor, der hat mir das erzählt, um zu erklären, mir als junger Bub, was für ein mächtiger Hirte er hat, dem er mir auch lieb machen will. Und die zweite Geschichte, oder das, ja, das betrifft unsere Familie. Meine Schwiegermutter damals ist schwer erkrankt, vor etwa 10 Jahren. Und sie war so, wenn man den Glauben, wenn man so sagt, ja, ich bin bei Jesus in Form von Zahlen, dann würde ich sagen, sie war bei -5. Alles, was der Glaube betrifft, ist bei ihr mega, mega negativ angekommen. Und meine liebe Frau und ich waren zu den Schwiegereltern auf dem Hof im Schwarzwald und der ging es gar nicht gut. Und wir haben entschieden, Margit blieb studiert noch. Ja, ich habe keine Kleider mehr. Ja, ist doch egal, kaufst du halt welche. Margit blieb dort noch 3 Tage und hat in diesen 3 Tagen der Schwiegermutter immer wieder den Psalm 23 vorgelesen. Immer wieder. Und eines Abends geht sie nochmal rein ins Schlafzimmer, liest ihr nochmal, Mama soll dir nochmal den Psalm 23 vorlesen. Und sie, ja, ha? Ja, die, wo eigentlich, Mutter, wo eigentlich mit dem Glauben nichts zu tun hat, habe Welle. Margit liest den Psalm 23 vor und beim letzten Vers schnuft sie das letzte Mal eh. Ja, die Geschichte geht weiter. Wir kommen heim, Margit kommt, wir haben die Beerdigung, wir kommen dann mal heim. Und Margit hat ein paar neue Finken an. Und Margit hat immer schon so einen Haufen Tageskinder gehabt, wo sie gehütet und verköstigt hat. Und dann kommt einer, der ist der kleine Timmy, und sie hat Margit und sagt, Margit, hast du neue Schuhe an, neue Schlappe an? Ja. Wo hast du die her, sagt er. Ja, von meiner Mama, die braucht die jetzt nicht mehr, die ist gestorben. Dann sagt der kleine Timmy, ja, dann ist die ja jetzt bei Jesus. Und für mich, für uns, ist dieses Zusammenspiel, das Lesen vom Psalm 23 mit dieser Geschichte, dass der kleine Bub sagt, dann ist sie ja jetzt bei Jesus. Ist wie eine Aussage von Jesus selber gesehen, sie ist jetzt bei mir. Wir hätten das einfach mitnehmen dürfen. Wir wissen nicht, was da im letzten Moment abgegangen ist. Aber schon allein, dass die Mutter immer gesagt hat, ja, lies nochmal den Psalm 23. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und das Wort Tisch heißt in vielen Sprachen Mesa. Es wird als Mesa gebraucht. Und gemeint ist im gleichen Begriff das Felsplateau, die Höhe oben, wo die Auen sind. Das Felsplateau, wo die fruchtigen, grünen, gelegenen Weiden sind. Die guten Hirten haben, bevor sie in diese Höhe, bevor sie durch dieses Tal zu diesen Höhen gewandert sind, den Weideplatz vorher inspiziert und begutachtet. Die Wasserstellen vom Kot gereinigt, giftige Kräuter ausgerissen, Sträucher kontrolliert, einen Lagerplatz eingerichtet, von dem man immer wieder zu den Weidegründen ausrückt und zurückkehrt, damit das Grünland nicht überweidet wird. Der gute Hirte kümmert sich drum und er ist vorher schon parat, bevor wir überhaupt am Montag den Fuß schon vor die Tür setzen. Glaube ich, dass Jesus vorangeht? Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Und diese Ölung von den Schafen, die gab es tatsächlich. Fliegen, Insekten waren so die größten Plagegeister und Gefahren der Schafe. Die konnten sich so in die Nase festsetzen und Eier ablegen. Dies kann Schafe so verrückt machen, dass sie mit dem Kopf gegen den Fels laufen, um dieses wegzukriegen. Dieses Jucken, dieses Kratzen, dieses Beißen. Es kann sogar passieren, dass sie so fest gegen den Fels laufen, dass sie tödlich verunglücken. Und ein präventives Heilmittel war das vorige Behandeln des Kopfes mit Öl und Kräutern. Ha? Hat der David gewusst? Hat er wahrscheinlich sogar gemacht. Und drum den Kopf einölen des Schafes, damit die Fliegen nicht ankamen. Und wenn Schafe bockig waren, also die ganze Zeit mit den Köpfen aneinander stoßen, dann hat das auch mega Energie gekostet, ja führte sogar bis zum Tod. Hier haben die ganz findigen Hirten die Köpfe mit Karrenschmiere eingeschmiert, nachgeholfen und wenn die Köpfe aneinander schlugen, sind die aneinander vorbeigerutscht. Gute Idee. Dass die Schafe, wo ja so manches nicht begriffen haben, wie so vielleicht manch auch einer hier, oder? Wo man einfach nachhilft. Man könnte jetzt noch diskutieren, aber das lasse ich, ob diese Salbung einmalig ist mit dem Heiligen Geist oder ob man die mehrmals braucht. Auf dieses Glatteis werde ich mich nicht begeben, aber ich weiß, ich bin gesalbt. Ich weiß, wir haben den Heiligen Geist. Ich weiß, wir haben die Ölung. Und das Einreiben von dem Schaf, der hatte keine Birchmeier-Spritze. Das hat er ganz persönlich an jedem Einzelnen getan. Und das ist auch die Bedeutung für uns. Wir haben einen Herrgott, einen Jesus, wo uns persönlich sich um uns persönlich kümmert und nicht mit der Spritze alle einölt, sondern wo mich persönlich behandelt. Er kümmert sich um mich als einzelne Person. Wen wundert's, dass bei so viel Fürsorge der Psalmist zum Schluss kommt, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Jesus sagt in Johannes 14, dass er eine Wohnung im Himmel vorbereitet. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wann ich da einziehe, weiß ich nicht. Heute Abend schon oder in 30 Jahren? Wir wissen es nicht. Aber was ich weiß, dass ich einmal bei meinem Vater, dem guten Hirten, sein darf. Und bis dahin habe ich hier eigentlich noch genug zu tun. Ich weiß aber, dass er vorausgeht und die Lage für mich uns richtet und vorbereitet. Schlage aber den Nagel auf den Kopf. Ich denke immer, ja, ich muss etwas haben, wo ich die ganze Woche über mitnehmen kann von der Predigt.
Und wir haben dahinter
unseren kleinen Flugplatz in Altenrhein. Und die waren mal Weltmeister. Weiß jemand, wo die mal Weltmeister drin waren? Die hatten den kürzesten internationalen Linienflug von Altenrhein nach Friedrichshafen. Das war wirklich der kürzeste Flug, wo es weltweit gab. Der kürzeste internationale. 20 Kilometer, 8 Minuten. Alle haben sich darüber aufgeregt, welche ökologische Bilanz das wohl hat. Aber da gibt es noch eine andere Strecke. Die manchmal kurze Strecke, die 30 Zentimeter vom Kopf zum Herz, ist manchmal die weltmeisterlich längste Strecke. Und vielleicht können wir hier so einen Reminder setzen. Vielleicht können wir hier so eine Erinnerung setzen. Wenn ihr nächstes Mal ein Flugzeug seht oder am Flugi vorbeifahrt, sich an eine heutige Morgen erinnern, dass das, was ich gehört habe, ins Herz geht. Jesus geht voran, bereitet alles vor und versorgt mich. Und damit ist der Psalm 23 eigentlich in einem Satz gesagt. Was ich mir wünsche, ist, dass wir das mitnehmen können für die ganze Woche. Drumherum, die Erklärungen, ja, aber den Nagel einschlagen. Jesus geht voran, er bereitet alles vor und er versorgt mich. Und wenn ihr nächstes Mal einen Flug hört oder seht, die Woche, vielleicht denkt ihr daran, Jesus versorgt mich. Warum brauche ich so ein Beispiel? Ich brauche so ein Beispiel, weil wir kein Schaf mehr umeinander haben, aber Flug ich jede Menge. Und vielleicht deshalb, damit uns ja, so Brücken einfach fürs Leben geraten, wo ich, wenn ich denn verzweifelt bin, einfach mach's wie es Eichhörnli, hol die Schätze wieder für, wenn du sie brauchst. Amen. Ich werde noch beten, oder wenn wir miteinander. Danke, Jesus, bist du unser Hirte. Danke, Jesus, bist du unser Heiland. Und danke, Jesus, dürfen wir wissen, du gehst voran und wir wollen dir folgen. Und wir werden das wirklich annehmen und umsetzen, dass du uns treibst und da bist. Und du schon dort gewesen bist, bevor wir überhaupt nachkommen. Amen.